Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Die Zeiten des billigen Geldes scheinen endgültig vorbei zu sein. Jahrzehntelang konnten Staaten sich zu historisch niedrigen Zinsen verschulden und die Märkte haben das weitgehend mitgemacht. Aber inzwischen verlangen Anleger wieder etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich einen angemessenen Preis für das Risiko. Besonders genau schauen die Märkte derzeit auf die USA. Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen sind deutlich gestiegen, während Washington mit immer neuen Schulden und gewaltigen Haushaltsdefiziten konfrontiert ist. Gold steigt, Bitcoin steigt und bei Staatsanleihen wird plötzlich wieder genauer hingeschaut. Was steckt hinter dieser Nervosität? Droht tatsächlich eine neue Schuldenkrise oder erleben wir lediglich die Rückkehr einer ganz normalen Marktlogik? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kontrafunk-Kollegen und Wirtschaftsfachmann Oliver Stock. Grüß dich.
Ja, hallo Gernot.
Oliver, zunächst mal lass uns das ganz große Bild aufmachen. Was passiert gerade an den internationalen Finanzmärkten und warum sind die Anleger plötzlich wieder so nervös?
Ja, wenn man da drauf guckt, dann erlebt man gerade die Rückkehr des Risikos. Das, was in dieser langen, fast Nullzinszeit völlig vergessen worden war, ist, dass es natürlich für jemanden, der Geld verleiht, ein Risiko bedeutet, wenn er das tut. Und das lässt er sich bezahlen. Die Anleger verlangen inzwischen eine deutlich höhere Rendite, wenn sie Staaten ihr Geld langfristig verleihen wollen. Und das bedeutet vor allen Dingen für die USA im Moment, dass sie Geld nicht mehr so einfach kriegen. Die 30-jährige US-Staatsanleihe, das ist so eine Art Meilenstein eigentlich bei den Staatsanleihen, die hat im Moment eine Rendite von 5,3%. Das ist Rekord, das gab es noch nie. Die amerikanischen Staatsanleihen sind eigentlich ja das, was man einen sicheren Hafen nennt. Die stützen das ganze Weltfinanzsystem. Und wenn da jetzt so hohe Risikoaufschläge verlangt werden, dann heißt das, die Anleger wollen für dieses Risiko besser bezahlt werden als bisher.
Bleiben wir ganz kurz bei diesem Mechanismus, den viele Hörer vielleicht nicht alltäglich vor Augen haben. Warum steigt eigentlich die Rendite einer Staatsanleihe, wenn Anleger sie verkaufen?
Eigentlich ist das ein Marktmechanismus, der relativ einfach funktioniert. Eine bereits ausgegebene Anleihe eines Staates oder von wem auch immer, die hat einen festen Zins. Und wenn dann viele Anleger diese Anleihe verkaufen wollen, weil sie vielleicht dem Ganzen nicht mehr so trauen, dann fällt der Kurs, also der Verkaufspreis dieser Anleihe. Der Zins bleibt aber gleichzeitig so hoch wie vorher vereinbart. Und die Differenz zwischen Kurs und Zins, das ist genau das, was im Moment steigt. Also das ist die Rendite, die dann steigt. Und das ist für einen Staat schwierig, wenn diese Rendite steigt. Denn wenn er dann neue Anleihen ausgibt, dann muss er die zu dieser höheren Rendite, zu diesem höheren Zins anbieten. Und dann verteuert sich die Finanzierung eines Staates. Es ist ein sehr unschöner Kreislauf, denn am Ende führen dann mehr Schulden, die ein Staat aufnimmt, zu immer höheren Zinsen. Und die Zinsen erhöhen die Staatsausgaben. Das heißt, die Schulden steigen dann immer weiter und so steckt ein Staat sehr schnell in so einem Labyrinth von steigenden Zinsen, steigenden Schulden, die dann wieder steigende Zinsen erzeugen. Also alles nicht schön.
Und da stehen jetzt ausgerechnet die USA besonders im Fokus. Washington hat inzwischen mehr als 40 Billionen Dollar Staatsschulden. Warum wird gerade jetzt getestet, wie weit die amerikanische Verschuldungsfähigkeit eigentlich so geht?
Das ist ungewöhnlich, zumal ja die USA als Anker des Weltfinanzsystems mit ihrem Dollar die Währung sehr stark auch beeinflussen können und sie können natürlich am Ende auch Dollar drucken. Aber was im Moment dazu kommt, ist, dass der Staat ja nicht der Einzige ist, der Geld braucht, sondern wir haben in den USA und weltweit Tech-Firmen, die hunderte Milliarden Dollar brauchen, um neue Rechenzentren zu bauen, um KI zu bauen. Wir haben gleichzeitig eine weltweit unsichere geopolitische Lage. Wir haben Öl, das immer teurer wird durch Kriege. Das wiederum treibt die Inflation. Und so kommt also eines zum anderen. Und wenn so eine Mischung so richtig gut angerührt ist, dann genügt häufig ein Funke, um das Ganze zum Explodieren zu bringen. Soweit sind wir noch nicht. Aber man sieht eben an der hohen Zinslast, die auf die Amerikaner zukommt, dass die Anleger misstrauisch geworden sind.
Es ist ja nicht so, dass man dagegen nichts machen will und dass man das Problem nicht auf dem Schirm hat. US-Finanzminister Scott Bessent versucht offenbar, die Lage am Anleihenmarkt zu beruhigen. Was genau unternimmt er und wie soll das funktionieren?
Er hat sich Folgendes überlegt. Er hat in der vergangenen Woche angekündigt, dass die USA, dass das Finanzministerium selber Staatsanleihen zurückkaufen wird und damit praktisch den Kurs stabilisieren will. Und er wird diese Staatsanleihen nicht in dem üblichen Maß zurückkaufen, sondern er wird den Wert der Rückkäufe geradezu verdoppeln oder noch mehr Geld ausgeben, um das zurückzukaufen. Die Idee dahinter ist, dass die zusätzliche Nachfrage nach Staatsanleihen, deren Kurs steigen lassen wird und dann entsprechend dem Mechanismus, den wir vorhin vorhatten, die Renditen sinken und dass die Spannungen am Markt senken. Das Ganze hat bloß nicht so geklappt, wie Bessent sich das vorgestellt hat. Er hat diese Ankündigung letzte Woche gemacht. Er will den Rückkauf im September verstärken. Und eigentlich sollte die Ankündigung genügen, um den Markt zu beruhigen. Doch der Markt war nur so ein paar Stunden lang ruhig, hat kurz durchgeatmet und dann ging es wieder los. Dann sind die Renditen wieder gestiegen und so ist diese ganze Ankündigungsstrategie von Bessent mehr oder weniger verpufft.
Ich wollte gerade nachfragen, ist das ein sinnvoller Eingriff in den Markt oder kaschiert man damit das eigentliche Problem, nämlich ein gewaltiges Haushaltsdefizit?
Naja, was er machen kann, er kann natürlich die kurzfristigen Entwicklungen beeinflussen, aber langfristig hast du völlig recht. Es ist dieses gewaltige Haushaltsdefizit. Es ist ein Defizit, das sich in den vergangenen 10 Jahren, im Grunde genommen seit der ersten Ägide Trump, verdoppelt hat. Und es ist eben diese unglückliche Mixtur aus Inflation und weltweiten Konflikten bis hin zu Kriegen, die das Ganze noch zusätzlich treibt.
Kommen wir mal zur Rolle der Federal Reserve. Wenn die langfristigen Zinsen zum Problem werden, denkt man natürlich auch sofort an die Notenbank, an die amerikanische, die Fed. Aber kann die das Problem auch mit anpacken, geschweige denn lösen?
Die Fed hat in den USA 2 Ziele. Das eine ist, den Arbeitsmarkt stabil zu halten. Das ist anders als bei uns. Das gibt es nicht als Ziel der Europäischen Notenbank. Und sie muss die Inflation bekämpfen, also den Geldwert sicherstellen. Und jetzt steht sie in dem Dilemma, dass auf der einen Seite die Inflation nicht wirklich aus ist. Sie ist immer noch höher, als die Fed das haben will. Das heißt, sie muss die Zinsen höher halten, als das vielleicht der Wirtschaft gut tut. Die Wirtschaft braucht niedrigere Zinsen, damit alles wieder schön in Gang kommt und das Geld billig bleibt. Das kann die Fed nicht machen. Senkt sie die Zinsen zu stark, dann würde die Inflation wieder angeheizt werden und bleiben die Zinsen hoch, dann steigen eben die Finanzierungskosten für alles, also für Unternehmen, für Immobilienkäufer und für den Staat. Da sieht man, dass die Fed vielleicht kurzfristig auch den Geldwert und die Stabilität beeinflussen kann, aber sie kann gegen diesen langfristigen Effekt bei den Staatsanleihen, die 30 Jahre laufen, da kann sie herzlich wenig ausrichten.
Und vor allem, da fragt man sich auch, warum kann die Fed die kurzfristigen Zinsen beeinflussen, ohne damit automatisch auch die Renditen von längerjährigen Staatsanleihen unter Kontrolle zu haben?
Ja, das kann sie genau nicht. Das ist ein strukturelles Problem, was sich langfristig aufgebaut hat. Wir kennen das ja in Europa. Wir hatten das Gleiche mit Griechenland, natürlich ein vergleichsweise unbedeutendes Land, was seine Finanzkraft anbelangt. Aber das eben x-mal potenziert ist das, was jetzt sich in den USA abspielt. Es ist nicht so weit, dass da die nächste Finanzkrise am Horizont aufdämmert. Aber es ist einfach so weit, dass die Anleger sich fragen, wenn ich den USA $100 leihe für eine lange Zeit und ich kriege das Geld irgendwann wieder mit Zinsen, was kann ich mir dann am Ende von diesem Geld noch kaufen? Kann ich mir mehr kaufen, als ich heute für $100 kriege, oder kann ich mir viel weniger kaufen von dem Geld, was ich da am Ende zurückgezahlt bekomme?
Das wollte ich nämlich gerade nochmal nachfragen. Also führen wir dieses Interview hier gerade ein bisschen zu wenig alarmistisch, wenn du sagst, das ist eigentlich noch um ein Vielfaches schlimmer, als es damals war. Und vorhin hast du ja auch schon von der ganz besonderen angerührten Mischung gesprochen. Also haben wir jetzt eine amerikanische Schuldenkrise oder ist das momentan eine Übertreibung?
Das große Bild ist, dass wir noch nicht von einer Finanzkrise im Moment sprechen sollten. Das halte ich wirklich für überzogen. Es hat sich jetzt sehr Grundsätzliches verändert. Jahrzehntelang konnten sich die G7, also die Industriestaaten, verschulden und konnten eigentlich davon ausgehen, dass sie für ihre Staatsanleihen immer wieder Käufer finden würden, weil die Käufer sagten, okay, wir werden unser Geld schon zurückbekommen. jahrzehntelang war es so, dass Amerika seinen Dollar hatte und man nicht daran glauben konnte, dass dieser Dollar irgendwann in Gefahr ist. Jahrzehntelang hat Deutschland seine Top-Schuldenbonität gehabt. Es gibt dieses sogenannte AAA-Rating, was wertet, wie gut ein Land wirtschaftet. Jahrzehntelang war es so, dass Japan sich bei seinen heimischen Anlegern verschulden konnte und die haben alle Augen zugemacht und haben dem Staat Geld geliehen. Und jetzt passiert aber ein grundsätzliches Umdenken. Jetzt stellen die Anleger fest, Mensch, das hat alles seinen Preis. Und die Gefahr ist, dass am Ende man für das Geld, das man verliehen hat, einfach nicht mehr den Gegenwert zurückbekommt, mit dem man eigentlich kalkuliert hat. Und das ist natürlich eine Frage, wenn sich Staaten nicht mehr unbegrenzt verschulden können, wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt, dann gerät die ganze Finanzarchitektur ins Wanken. Das ist aber sicherlich kein Effekt, wie damals zum Beispiel bei der Bankenkrise, bei der Immobilienkrise, wo das von heute auf morgen geht, sondern das ist ein langfristiges Phänomen, was wir schon länger beobachten und was jetzt mal wieder kumuliert in hohen Renditen.
Also das Thema ist da, Inflation und schleichende Geldentwertung. Und genau da wird es auch nochmal interessant, weil parallel zu den Sorgen um die ganze Staatsverschuldung steigen Gold und Bitcoin. Ist das Zufall oder sehen wir da eine Flucht vor einer möglichen Geldentwertung? Sind die Leute schon am Laufen?
Ja, wenn du so willst, sind die Leute am Laufen. Also sie stimmen mit den Füßen ab, wo lege ich mein Geld hin, wenn ich welches habe. Und dann ist möglicherweise die Anlage in dem bisherigen Finanzsystem nicht die allerbeste. Und dann gibt es seit Jahrtausenden die Idee, dass man einen Wert sucht, der stabil bleibt, weil er einfach sehr rar und sehr selten ist. Das ist also das Gold. Der Goldpreis steigt seit Jahren und bildet damit ab, was Anleger befürchten. Und die Anleger, die das befürchten, dass nämlich dieses ganze System mal zusammenbricht, die gehen in Gold. Dann gibt es aber auch die modernen Goldjünger. Das sind diejenigen, die sagen, okay, es gibt ja jetzt die Kryptowährungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin. Bitcoin ist insofern ein bisschen ähnlich wie Gold, weil es auch nur in begrenzter Menge zur Verfügung steht. Es wird nicht unbegrenzt Bitcoin geben. Man kann es nicht einfach drucken, sondern der Wert ist begrenzt nach oben. Deswegen steigt im Moment auch der Bitcoin. Das heißt, Anleger flüchten aus diesem Zentralbankensystem, suchen sich Werte, die möglichst rar sind, möglichst selten sind, möglichst nicht inflationär erzeugt werden können. Und deswegen bleiben Gold und Bitcoin und beide Anlagevehikel steigen im Moment stark.
Du hast gesagt, für die USA ist das alles nicht so schlimm, auch wenn es gerade nicht so gut aussieht. Aber wenn es für die nicht so schlimm ist, gucken wir mal zu uns, nach Europa, Schweiz, Österreich, Deutschland. Könnte man sagen, okay, die USA haben ein Schuldenproblem, aber ist es bei uns vielleicht noch viel, viel schlimmer? Also ist die Auswirkung vielleicht bei uns schlimmer als bei den Amerikanern?
Ja, auch bei uns, wenn du jetzt einmal auf die Schweiz guckst, auf Deutschland guckst, das eine ist von der Schweizer Nationalbank reguliert, das andere ist die Europäische Zentralbank, die die Geldmenge und die Geldpolitik bestimmt. Und auch hier gibt es ein Problem. Also in Deutschland sehen wir auch, dass die Anleiherenditen stark gestiegen sind. Sie sind auf einem, ich würde sagen, 15-Jahres-Hoch mal mindestens im Moment. Bei 3,8% ist die 30-jährige Bundesanleihe. Das zeigt, dass auch hier das Problem existiert. Deutschland ist ja nicht plötzlich jetzt ein schlechter Schuldner, aber auch die Anleger merken hier und sie merken es auch in der Schweiz, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man sich zu extrem niedrigen Zinsen verschulden kann und unbegrenzt Geld bekommt. Es wird also überall inzwischen ein Preis für das Geld aufgerufen und diesmal kommt das nicht per Ordre de Mufti von der Zentralbank oder es kommt von irgendwelchen Finanzsystemen, sondern es kommt von den Anlegern selber, die das Risiko erkannt haben, das in dieser enormen Staatsverschuldung liegt.
Zum Schluss wollen wir den Blick nochmal weiten auf das große Ganze. Also, wir stehen jetzt nicht vor einer neuen internationalen Finanzkrise, zumindest scheint es noch nicht so akut zu sein, aber erleben wir hier vielleicht was viel Unspektakuläreres, nämlich einfach die Rückkehr einer lange vergessenen Marktregel. Die Botschaft ist, der Anleihenmarkt sagt, Schulden haben wieder einen Preis.
Ja, Schulden haben wieder einen Preis. Anleger misstrauen der Regel, dass sie ihr Geld von Staaten auf jeden Fall zurückbekommen und damit sich wieder etwas kaufen können, zumindest genauso viel kaufen können wie zu dem Zeitpunkt, als sie es verliehen haben. Und das Ganze hat natürlich auch eine erhebliche Konsequenz für unser aller Leben. Denn man sieht es ja in Deutschland, in dem Augenblick, wo die Zinslast für den Bund steigt, und das tut sie, wenn die Renditen für Staatsanleihen steigen, in dem Augenblick bleibt einfach weniger Geld übrig, um Brücken zu bauen, um Schulen zu sanieren, um Steuersenkungen vielleicht zu finanzieren oder von mir aus auch um Verteidigungs- oder Rüstungsausgaben sind es ja in Wahrheit zu tätigen. Also das Geld, was in Zinsen gesteckt werden muss, die der Staat aufbringen muss, das fehlt aller Orten und das fehlt am Ende bei all dem, was wir im Alltag brauchen.
Sagt Kontrafunk-Kollege und Wirtschaftsexperte Oliver Stock. Vielen Dank für diesen Überblick.
Gerne.